Servus Deutschrap, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von
Deutschrap Plus, dem Nummer 1 Podcast rund um Rap und Releases. Und wir starten ins neue Jahr mit einigen heftigen Headlines. Kalim wurde wieder mal mit einer Waffe festgenommen. Wir schauen gleich mal, was das für ihn bedeutet. Kollege hat ja sein neues Gym aufgemacht und da kamen jetzt einige Nazi-Verbindungen ans Licht. Bushido ist wieder zurück in Deutschland, mehr oder weniger, und hat sich da direkt mal eine fette Villa für 33 Millionen Euro gekauft. Luciano hat schwere Gewaltvorwürfe bekommen und bei Capital Bra ist auch einiges los. Einerseits gab es jetzt diesen ganzen Beef mit Yakari die letzten Wochen, aber jetzt ganz aktuell scheint es so, als ob er einen heftigen Drogenrückfall bekommen hat, und die ganzen Infos bekommt ihr gleich. Nach nur einem Spot geht's los. Let's go. Werbung. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber ich erinnere mich noch daran, als damals meine Freunde zum ersten Mal sich eine Kreditkarte geholt haben, hatte ich so voll Angst und Panik davor, weil ich dachte, oh Gott, was für Gebühren kommen da auf einen zu? Wie funktioniert sowas überhaupt? Muss ich da mein Konto wechseln? Was ist da für ein Aufwand dahinter? Und deswegen freue ich mich echt, euch heute unseren neuen Partner, die Advancia Bank, vorzustellen. Denn mit ihrer gebührenfreien Mastercard Gold ist genau das nicht der Fall. Die Karte ist nämlich wirklich gebührenfrei. Ihr müsst kein neues Konto eröffnen und könnt sie ganz normal mit eurem bestehenden Girokonto nutzen.
Ja, und ich finde, es ist wirklich so ein cooler Benefit. Also das macht es echt super unkompliziert, weil die Karte ist ganz easy in 3 Schritten völlig digital beantragt und wird euch dann per Post nach Hause geschickt. Und was ich auch noch praktisch finde, ist, weil ich auch gern reisen gehe, oder wir waren ja auch letztes Jahr so in Griechenland, in Tschechien zusammen unterwegs, dass ihr mit der Kreditkarte weltweit ohne Auslandseinsatzgebühr bezahlen könnt und ihr könnt dann über 1,7 Millionen Bankautomaten gebührenfrei Bargeld abheben.
Ja, das ist echt cool und auch oft eine Rettung, wenn man so im Urlaub ist. Aber jetzt haben wir noch einen ganz besonderen Bonus für euch, denn aktuell gibt es für Neukunden einen 50-Euro Welcome-Bonus. Wenn ihr die Karte über unseren Link beantragt und sie im Folgemonat mindestens einmal nutzt, bekommt ihr die 50 Euro automatisch gutgeschrieben. Ihr müsst nichts weiter tun.
Ja, ich glaube, so einfach hat man wirklich noch nie 50 Euro bekommen. Also, wenn ihr eine Kreditkarte sucht, die gebührenfrei ist, kein Kontowechsel erfordert und ohne Auslandseinsatzgebühren funktioniert, checkt die gebührenfreie Mastercard Gold von der Advancia Bank ab. Alle Infos zu der Neukundenaktion findet ihr über den Link in unseren Shownotes. Und wichtig, ihr müsst euch über diesen Link anmelden, damit der Bonus dann auch korrekt zugeordnet wird und ihr am Ende die 50 Euro bekommt. Und jetzt ganz viel Spaß mit dem Podcast.
Werbung Ende.
Yes, schön, dass ihr alle eingeschaltet habt. Mein Name ist Lennart, ich bin hier mit Sherwin. Herzlich willkommen zu unserem Deutschrap-Podcast und auf ein weiteres neues Jahr Deutschrap Plus. Wir hoffen, dass ihr alle gut reingestartet seid. Frohes neues Jahr von unserer Seite auf jeden Fall.
Yes, frohes neues auch von meiner Seite. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Zeit mit Familie und Weihnachten und Silvester. Und ja, ich freue mich auf das Jahr. Ich bin so gespannt, was dieses Jahr alles abgehen wird. Es sind ja schon einige große Sachen angekündigt. Aber auch bei uns im Podcast wird sich wahrscheinlich einiges verändern. Es ist noch nicht so alles ganz abgeschlossen. Wir sind auch noch so in der Planungsphase. Aber es wird wahrscheinlich große Veränderungen geben. Aber weil jetzt so viel passiert ist in den letzten Wochen, haben wir uns gedacht, das müssen wir auf jeden Fall alles nochmal im gewohnten Rahmen besprechen hier. Aber ja, bin hyped.
Yes. Auf jeden Fall. Es ist ja jetzt so, ich bin zurück in Berlin. Sherwin und ich wohnen jetzt beide in Berlin. Wir haben schon über die Weihnachtsfeiertage viel gesprochen. Was wollen wir machen? Was wollen wir verändern? Wohin soll der Podcast gehen? Und ich glaube, wir werden diese Woche uns noch das ein oder andere Mal jetzt auch in Persona treffen und das Ganze ausfeilen, dass ihr das dann nächste Woche dann zu hören bekommt. Aber so grob, um was anzuteasern, wir haben gesagt so, ey, wir wollen irgendwie mehr Folgen produzieren, dafür aber auch mal kürzere Podcast-Folgen produzieren, einfach damit es auch einfacher ist, in den Podcast reinzukommen, wenn man vielleicht gerade noch nicht eine Folge irgendwie gehört hat und den Podcast noch nicht kennt. Und wir wollen einfach jetzt, wo es Deutschrap, sagen wir mal so, ja, schon über 25 Jahre gibt, einfach auch mal so schauen, was gab es denn für einzelne musikalische Highlights in der Vergangenheit. Und darum wollen wir so ein Konzept bauen. Und wir werden uns natürlich auch was überlegen, wie wir euch immer über Banger-News und den aktuellen Gossip updaten können, sei es auf Instagram oder mal mit Special-Folgen, wenn sowas passiert, wie die Haftbefehl-Doku erscheint oder der Bist-du-dumm-Remix kommt raus, dann überlegen wir uns natürlich was, wie wir diese Happenings hier im Podcast auch abbilden. Aber seid auf jeden Fall gespannt, aber wir können heute jetzt erstmal anfangen mit einem Recap der letzten Wochen und es ist sehr, sehr viel über den Jahreswechsel passiert. Ich meine, man kennt das irgendwie so aus den letzten Jahren auch, dass dann immer über diese Pause so von 2-3 Wochen dann doch so einige News zusammenkommen. Aber ich habe das Gefühl, dieses Mal ist es dann schon sehr, sehr heftig, was so alles passiert ist. Vor wenigen Tagen war ja Silvester und Kalem hat Party in Billstedt gemacht. So, diesen Joke habe ich mir eigentlich zurechtgelegt. Eigentlich gar nicht so witzig, weil Kalem kommt selbst aus Billstedt. Ich dachte eher, das wäre so eine random Schlagzeile, dass das in Billstedt passiert ist. Aber Kalem kommt aus diesem Stadtteil in Hamburg. Und es ist ein Zeitungsartikel erschienen und ich gebe dir mal ganz kurz wieder. Es ist Montagabend, 22.50 Uhr in Billstedt. Der Hamburger Rapper Kalem treibt sich an der Liebzeitstraße herum. Er trifft auf zwei Männer, durch die er sich laut Polizei auf irgendeine Weise beleidigt fühlt. Er zückt eine schwarze Schusswaffe und bedroht die beiden, dann flüchtet er. Also laut Polizei soll Kalem den beiden gedroht haben, ihn in die Beine zu schießen. Stand da so, ne? Also schon irgendwie sehr, sehr heftig. Die beiden, die da bedroht wurden, haben anscheinend direkt Anzeige bei der Polizei erstattet und die Polizei kam dann irgendwie mit 6 Streifenwagen, haben nach Kalem gesucht, haben dann auch seinen Wagen gefunden und dann kurze Zeit später ist auch Kalem eben an seinem Auto erschienen und wurde dann festgenommen. Die haben dann die Schusswaffe dort sichergestellt. Und das Ding ist eben auch, dass gegen Kalem gerade noch ein offener Haftbefehl vorliegt, weil er da eine Restzahlung von 19.200 Euro hatte und die wurde jetzt in dem Fall dann direkt an dem Abend noch beglichen. Und Kalem wurde aber wieder auf freien Fuß gesetzt und ja, so viel zu diesem Ereignis letzte Woche.
Ja, also heftig. Wir müssen mal gucken, was da jetzt rauskommt. Also ich glaube so, Best Case ist irgendwie Bewährungsstrafe, vielleicht Therapieauflage oder so, aber Worst Case kann halt sein, dass der auch für 2-3 Jahre in den Knast muss. Also ich meine, einerseits irgendwie so, okay, real Gangster-Rap, so, was der da, also dass der da irgendwie so mit einer Waffe rumläuft, aber andererseits auch so, ey, der hat schon so viele Vorstrafen, ich krieg die Story nicht mehr zusammen. Wir haben vor einiger Zeit schon mal über so eine Story gesprochen, wo der auch an der Ampel stand und irgendwie eine Auseinandersetzung hatte mit jemandem im anderen Auto, wo irgendwie ein Mann mit, ich glaube, einer schwangeren Frau saß. Und dann ist das auch total eskaliert und so. Der hat schon einiges auf dem Kerbholz. Und jetzt fährt der einfach mit einer geladenen Glock-Pistole rum, bedroht Leute mit einer Waffe, wo ich irgendwie so, hä? Ja, also ja. Wenn man so viel Geld und alles schon hat und so, warum geht man solche Risiken ein? Für was braucht der eine geladene Pistole? Also viel zu hart.
Ich weiß es nicht. Das, was du gerade angesprochen hast, daran habe ich mich auch erinnert, das war im Oktober 2024. Da gab es diesen Vorfall eben, dass er da einen Mann geschlagen haben soll, bedroht haben soll, weil dieser irgendwie gehupt hat oder so, weil Kalem auf der Straße stand, angeblich so. Und das war damals ein Zeitartikel, der wurde mittlerweile aber sogar offline genommen. Also es gibt kaum noch Infos im Internet dazu zu finden. Ich könnte mir vorstellen, dass es halt entweder offline genommen wurde wegen Anwälten oder weil es vielleicht dann doch auch nicht gestimmt hat, was da drin stand und dass es vielleicht sich gar nicht um Kalem gehandelt hat. Wer weiß, ich weiß es nicht genau. Aber jetzt dieser Vorfall klingt auch wieder sehr ähnlich zu dem eben damals. Und ansonsten hat eben Kalem da auch Probleme, weil er irgendwie mal so illegale Autorennen hatte und deswegen auch auf Bewährung ist oder da in Berufung gegangen ist. Also es sind so sehr viele Sachen gerade offen, sodass das jetzt nicht gerade, ja, jetzt ja. nicht gerade gut ist, dass dieses Ereignis passiert ist, weil ich glaube, das bringt ihn noch weiter in Schwierigkeiten.
Ja, ich habe gesehen, am 5. Februar ist der Gerichtstermin wegen diesem Straßenrennen und der neue Fall jetzt mit der Bedrohung mit dieser Waffe, der wird eben dann separat verhandelt, aber es ist halt schon ein hohes Risiko für eine Haftstrafe, weil er eben Wiederholungstäter ist und ich meine, es gibt halt einerseits so dieses so, okay, du hast irgendwelche Taten begangen, aber irgendwie kann man sagen, ja, okay, der ist aber trotzdem ein korrekter Typ und alles, ja. Aber ich meine, was sagt das denn über Kalem aus, wenn der irgendwo langfährt, da sind zwei Männer, schauen ihn an, er fühlt sich beleidigt, zieht eine Waffe und sagt, ich schieße euch in die Beine. Und dann kommen 6 Streifenwagen und finden wirklich eine geladene Waffe in seiner Jacke. Also so dieses, Aggressionspotenzial, was er hat, also ist ja irgendwie offensichtlich. Also schon absurd. Naja, wir haben noch einige andere wilde Themen vor uns und wir machen weiter mit Kollega. Der ist wirklich gerade auch auf einem ganz wilden Trip irgendwie. Also wir haben jetzt schon einige Male besprochen, dieses ganze Felix Blume Comeback und er will jetzt Kanzler werden und was weiß ich und so. Und das Erste, was ich schon so krass fand, war, dass er an Weihnachten hat er so einen Post rausgehauen auf Instagram, wo man ihn sieht vor so einer schwarz-roten Flagge, also nicht schwarz-rot-gold. Und dazu schreibt er in der Caption: Ich wünsche Ihnen eine erholsame Zeit und schöne Feiertage im Kreise Ihrer Familie. Nutzen Sie die Tage, um Harmonie und Zusammenhalt aufzufrischen. Begraben Sie alte Streits. Die Familie ist das Fundament einer gesunden Gesellschaft. Wachsen Sie wieder zusammen. Dieses so, was geht jetzt ab, dass der so mit Sie so seine Follower anfängt?
Warum sind wir nicht mehr per Du mit Kollegen?
Ich check's überhaupt nicht. Aber ja, die andere Sache ist dann doch etwas krasser. Und zwar, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, hat Kollega jetzt sein Gym eröffnet. Erster Standort ist in Solingen, soll aber so eine ganze Kette werden. Alpha Gym Empire, wie sollte es auch anders heißen. Und was jetzt aber rauskam, ist, dass der Geschäftsführer von dieser Alpha GI GmbH, also die Betreiberfirma davon, ist Heinrich Kopelke. Und er ist der Sohn von Axel Kopelke. Der wiederum ist der Gründer von der Nazi-Modemarke Thor Steiner. Und Thor Steiner, diese Marke, gilt laut Verfassungsschutz Brandenburg als Erkennungsmal der rechtsextremen Szene. Also das ursprüngliche Logo war so eine Kombination aus irgendwie dieser Siegesrune, was weiß ich, so irgendwelche Nazi-Symboliken halt, ja. Und auch das Tragen von diesen Klamotten, also von der Marke, ist in verschiedenen Bundesländern und Fußballstadien auch komplett verboten. Die Marke Thor Steiner wird nämlich seit über 20 Jahren von Nazis getragen und ist eben ein Symbolbild für Rechtsextremismus und ja, keine Ahnung. Also es ist so, das ist so Fact 1, aber so, ich check einfach nicht, was geht gerade bei Kollega ab? Das ist so, das driftet in so eine ganz üble Richtung gerade ab.
Ja, also echt absolut wild. Wir hatten da ja auch im Jahresrückblick drüber gesprochen, weil sein neues Album erschienen ist, wo dann dieser Deutschland-Song kam. Und der wurde ja dann, das hatten wir eben auch berichtet, wurde dann ja von dem AfD-Politiker Maximilian Krah gepostet. Mhm. So, ne? Und dann hatten wir Promo für die Folge gemacht und eine Story von uns war sowas wie, und eine Story von uns war mit der Headline: Neuem Platz 3 Album, rechte Politiker missbrauchen Kollegah-Song. Da hat ein Deutschrap-Manager drauf geantwortet auf die Story und geschrieben: Wenn ich mir mit Zahnpasta die Zähne putze, missbrauche ich dann die Zahnpasta. Also, um es mal in Meme-Sprache auszudrücken, denk mal drüber nach, das verstehen nur die wenigsten. Aber die Frage ist wirklich so, ey, was geht bei Kollega und wohin wird das laufen bei ihm? Also,
ja, wirklich, weil, weißt du, zum Beispiel, wo ich da immer dran denken muss, es gab mal so eine Zeit, wo Finch auch so Zuspruch von der rechten Ecke bekommen hat. Und zu dem Zeitpunkt war, oder Finch war noch nicht so groß, hatte sich zu dem Zeitpunkt vielleicht noch nicht so ganz öffentlich dagegen ausgesprochen und sowas. Und dann war, und mittlerweile ist Finch ja sowas von offen dagegen mit all seinen Songs und allem, was der macht und Feature mit, was weiß ich, feine Sahne, Fischfilet und so weiter, ja. Leben ist so einfach, wenn du dumm bist, keine Ahnung, all diese Sachen, ja. Was so geil ist, dass der da so Stellung dazu bezieht irgendwie. Und bei Kollega ist halt dieses so Nicht-Stellung beziehen und gleichzeitig dann sich so, also so zu geben, wie er sich gibt, plus jetzt sowas. Ich meine, das war ihm ja nicht unbekannt. Das kann so niemals sagen, so, ach, ich wusste nicht, dass das der Sohn von hier Thor Steiner Gründer ist und was weiß ich was, ja. Das sind ja so die ganz wilden Kreise irgendwie. Also,
ist es Sohn oder Bruder?
Sohn
ah,
von
ja,
dem.
Okay. Ja, der ja, wild. Ja. Ich glaube auch, also man kann ja sagen, so, ey, vielleicht chillen die mit Leuten oder insgesamt bei vielen Deutschrappern jetzt auch, nicht nur Kollega, wurde ja schon häufiger auch mal so gesagt, so, hey, warum haben die mit denen und den Leuten zu tun? Dann kann man ja sagen, so, ja, okay, die reden vielleicht auch nicht über Politik, wenn die sich treffen, oder das hat einfach nicht so ein krasses Gewicht. Aber bei einem Kollega, der sich ja nach außen hin als Bundeskanzler darstellt, der jetzt irgendwie plötzlich eine Weihnachtsrede oder so eine Weihnachtsansage, wo er das Volk sieht, auf Instagram postet, da kaufe ich ihm nicht ab, dass dem so egal ist, welche politische Gesinnung die Leute haben oder dass der das nicht checkt oder sich nicht dafür interessiert. Und selbst wenn, muss man ja auch mal sagen, ey, in seinem eigenen Umfeld, man umgibt sich ja immer mit so einer Bubble und es fällt schon schwer mittlerweile mit Leuten zu chillen, die so politisch eine ganz, also auf einem ganz anderen Film sind als man selbst, so, ne? So, also wenn es wirklich so was komplett Konträres ist oder so. Es ist natürlich immer klar, dass man jetzt in einer Freundesgruppe oder in einem Bekanntenkreis nicht immer eins zu eins die gleichen Meinungen hat, aber so die Werte überschneiden ja schon.
Ja, true. Also ich meine, eine gewisse Zeit lang hatte man noch nicht so ganz gecheckt, wo es bei Kollegah so hingeht hinsichtlich seiner Gesinnung irgendwie. Wir hatten ja auch letztes Mal noch drüber gesprochen, dass es so eine Diskussion gab, wann Kollegah genau so abgebogen ist, ob das vielleicht eine Psychose oder irgendwas war oder so. Ja, weil es war wirklich von einem aufs andere Mal, aber man wusste es halt noch nicht so genau, weil einerseits ist er muslimisch, das ist ja bekannt, ja, darüber spricht er ja offen, ja. Er macht dauernd so diese Hilfsprojekte und alles, was ihm hoch anzurechnen ist. Und andererseits dann aber sowas, was so komplett konträr ist zu all dem. Also, dass er dann mit dem Sohn von Torsteiner Gründer irgendwie dann so Venture aufmacht, irgendwie. Also, es ergibt einfach keinen Sinn. Also, und da bin ich auch mal gespannt, was das Jahr bringen wird. Ich glaube, wir können in ein paar Monaten schon sehen, in welche Richtung sich das bewegen wird. Ja.
Spätestens zur Bundestagswahl. Ja. Ich finde auch, dass Kollegah eigentlich in einigen Punkten so eine gute Entwicklung hingelegt hat, seit diesem Alles-auf-Null-Ding. So, also seit, so, ich finde, das war so irgendwie der Höhepunkt von etwas, wo es in eine ganz komische Richtung ging. Und ich finde, danach hat sich Kollegah wieder in eine sympathischere Richtung insgesamt entwickelt. Und wie gesagt, ich kann mich auch dran erinnern, noch vor so in den letzten Monaten ist ja ständig einfach so Content rausgekommen, wie du es gerade erwähnt hast, ne? Irgendwie soziale Projekte und alles drum und dran. Und das ist ja wirklich zu loben einfach, aber ja, wirft halt Fragen auf, wenn dann immer wieder solche Side-Infos rauskommen.
Ja, ist halt nicht Hip-Hop irgendwie. Also, ja. Ganz komisch. Letzte Folge noch über einen Savage gesprochen, der irgendwie gegen die Gewerkschaft hetzt mit Tesla und so weiter. Und jetzt so ein Kollegah, aber naja, okay.
Aber cool, Savage hat auch ein Statement gemacht dazu dann, oder? Das kann, da konnten wir noch gar nicht zu berichten.
Ja. Können wir eigentlich auch ganz kurz einschieben irgendwie, damit wir das nochmal so ein bisschen gerade rücken. Also Savage hatte eine Insta-Story dann gepostet, vielleicht als kurzer Recap, ne? Da war eben diese im Tesla-Werk hier, war so eine Veranstaltung, die spontan angesetzt war. Dann sind alle Mitarbeiter da rausgegangen, irgendwie auf einmal ist ein Cybertruck auf die Bühne gefahren. Da kam Kool Savas raus, hat dann gerappt und so. Anscheinend die Menge nicht wirklich begeistern können dafür, weil die sich dachten, was geht denn jetzt ab so? Wir wollen arbeiten oder keine Ahnung was, ja. Und dann kam eben irgendwie der, ich weiß nicht, irgendwie so kriegt den Titel nicht mehr ganz zusammen, so der Betriebsleiter oder so auf die Bühne und hat halt ziemlich heftig gegen die Gewerkschaften gehetzt, inklusive so ein Video, was animiert war, wo man so Demonstrierende sieht, die halt so Verdi-Demonstrierende oder sowas und die dann explodieren am Ende, also ganz, ganz übel. Und das hat für ordentlich Shitstorm gesorgt, auch viel, viel mehr als diese Kollegah-Sache irgendwie für Shitstorm gesorgt hat. Und dementsprechend hat Savage sich jetzt geäußert, ich habe es gerade nochmal aufgemacht, das ist in seinen Highlights auf Instagram zu lesen, da hat er es gespeichert, die Story. Er hat geschrieben, ich bin nach Grünheide gefahren, um die Tesla-Arbeiter zu überraschen und für sie zu spielen, nicht um mich instrumentalisieren zu lassen. Über alles, was nach meiner Bühnenperformance passiert ist, war ich nicht im Bilde, da ich ausschließlich für einen Auftritt im Rahmen einer Weihnachtsfeier für die Tesla Mitarbeiter in der Produktion eingeladen war, die nach dem Schichtwechsel eine besondere Überraschung bekommen sollten. Die vom Handelsblatt aufgeführten Vorwürfe, ich hätte die Ideologie des Unternehmens propagiert oder auch nur unterstützt, sind absurd. In einer Berichterstattung wurden mir Haltungen und Aussagen zugeschrieben, die ich so weder vertreten noch geäußert habe. Insbesondere die Behauptung, ich hätte gewerkschaftsfeindliche Positionen vertreten, ist falsch. Ich stehe auf der Seite der Arbeiter. Ich stehe auf der Seite der Gewerkschaften. Alles andere widerspricht meiner Geschichte, der Geschichte meiner Familie und allem, wofür ich seit Jahrzehnten öffentlich eintrete. Ich glaube an Pressefreiheit und Meinungsfreiheit und mache selbst in meiner Musik davon Gebrauch. Einordnung ist wichtig, sie darf jedoch nicht verfälschen. Rückblickend hätte ich mir denken können, dass ein Auftritt in diesem Umfeld politisch aufgeladen interpretiert werden kann. Das ändert jedoch nichts daran, dass ich mich nicht vereinnahmen lasse und dass ich keine Unwahrheiten über meine Haltung akzeptiere. Genau deshalb ziehe ich hier eine klare Grenze und lasse die juristischen Möglichkeiten gegen diejenigen prüfen, die mich auf welche Art auch immer zu instrumentalisieren versuchen. Also klares Statement in Anführungszeichen finde ich, also als ich es gelesen habe, dachte ich mir aber auch so, ja, okay, aber so, dass du die Unternehmenswerte nicht propagieren willst, aber dann halt doch dort auftrittst, ist natürlich irgendwie so schwer unter einen Hut zu bringen. Also ich meine so irgendwie.
Ja, ja. Also vor allem, ich weiß nicht, ob das jetzt stimmt, aber beim letzten Mal hattest du ja sowas erwähnt, dass so manche Augenzeugen sowas halt gesagt haben, wie Savage hätte die Texte verändert und da Tesla eingebaut. So, ne, das würdest du ja. Also das ist ja so ein bisschen dieses so, ey, du bringst das Unternehmen und den Namen des Unternehmens mit in deine Texte. Also verbindest du irgendwie so deine Identität ein bisschen mit der von dem Unternehmen.
Ja, oder auch, dass er auf die Bühne gekommen sein soll, auch Aussagen von Augenzeugen und so Elon so gerufen haben sollen, probiert hat, die Leute dazu zu motivieren, das mit ihm zu rufen, was anscheinend nicht geklappt haben soll. Und ich meine, Elon Musk, also die 5 Minuten auf X beziehungsweise Twitter und schau dir halt an, was der postet. So, dann sind wir bei Kollegen. Also,
ist auf jeden Fall der erste Shitstorm für Kool Savas, habe ich das Gefühl, in seiner gesamten Karriere oder auf jeden Fall mal so in den letzten 10 Jahren oder 15 Jahren.
Werbung.
Ja, es wird ja immer sehr viel über so Dinge wie Vermögensaufbau gesprochen, aber ich glaube, für viele scheitert es oft daran, dass das Thema Finanzen oft sehr kompliziert wirkt. Und ich persönlich bin zum Beispiel gar kein Fan davon, jeden Tag Finanznews zu checken oder zu spekulieren, welche Aktien gute Kurse bringen könnten, da mich das einfach viel zu sehr stresst und ich auch nicht die Zeit dafür habe. Aber wir haben da gute Nachrichten, denn du brauchst kein Finanzprofi zu sein, um langfristig Vermögen aufzubauen. Und genau deswegen finde ich das Konzept von unserem Partner Quirion extrem stark.
Genau, Quirion ist nämlich eine digitale Vermögensverwaltung. Du gibst also am Anfang an, welche Ziele du hast, ob du einen Notgroschen anlegen willst, Vermögen aufbauen möchtest oder für etwas Bestimmtes sparst. Quirion erstellt dir dann einen passenden Anlagevorschlag, um genau diese Ziele zu erreichen. Das Ganze geht bequem mit 5 Minuten per Online-Fragebogen am Handy oder Computer und die Portfolios bestehen aus global diversifizierten ETFs und sind wissenschaftlich aufgebaut. Du kannst mit einer Einmalzahlung starten oder direkt einen monatlichen ETF-Sparplan aufsetzen und Quirion kümmert sich danach automatisch um das Monitoring und Rebalancing.
Yes, also so ein automatisierter Sparplan ist wirklich ein entspannter Einstieg für alle, die ohne sich aktiv kümmern zu wollen oder ohne Vorwissen Geld anlegen möchten. Und ganz wichtig, bei Quirion kannst du schon ab 25 Euro im Monat starten und zahlst gerade mal 0,48% Verwaltungsgebühr pro Jahr, also weniger als 1%. Das ist deutlich günstiger und unkomplizierter als bei vielen klassischen Banken, denn du kannst ganz ohne Papierkram wirklich in wenigen Minuten loslegen. Also, wenn ihr Bock auf langfristigen Vermögensaufbau ohne Kopfschmerzen habt, dann checkt Quirion ab. Wie gesagt, ihr könnt schon ab 25 Euro einen Sparplan anlegen. Den Link dazu findet ihr direkt bei uns in den Shownotes. Macht was aus eurem Geld und jetzt viel Spaß mit dem Podcast.
Werbung Ende.
Aber gut, jemand anderes kennt sich auf jeden Fall ein bisschen mehr mit Shitstorms aus. Und zwar ist es Bushido, über den wir ja in den letzten Wochen dann doch sehr, sehr viel gesprochen haben. Gerade auch wegen der öffentlichen Trennung oder diesen Trennungsgerüchten rund um Anna Maria und Bushido oder eben irgendwie räumliche Trennung auf Zeit. Ganz so räumlich wird das Ganze jetzt gar nicht mehr möglich sein, denn, oder vielleicht auch doch, weil die Villa sehr groß ist, aber Bushido und Anna Maria haben sich eine 32,9 Millionen Villa in einem Münchner Nobelvorort geholt. Also völlig geisteskrank. Es ist wirklich, wirklich krass. Das Inserat wurde dann auf Facebook gefunden. Irgendwie probiert man da schon seit Jahren, dieses Ding loszuwerden. Und jetzt hat es auf jeden Fall neue Eigentümer, wobei ich mir nicht mal ganz sicher bin, ob irgendwo bestätigt wurde, dass sie das auch gekauft haben oder ob die da nur zur Miete drin wohnen. Auf jeden Fall ist das halt wirklich so ein, also muss man nicht sagen, ne, über 30 Millionen für ein Haus. In einem Bericht steht da drin, was da alles dazugehört. Ich lese es mal ganz kurz vor. Auf 849 Quadratmetern Wohnfläche bietet sie insgesamt 19 Zimmer. Das Anwesen verfügt über eine Hauptvilla, ein Gästehaus, eine Orangerie sowie ein Außenpool und steht inmitten einer 4000 Quadratmeter großen Parkanlage mit 4 Stellplätzen. Besonders exklusiv wirken die Deckenhöhen von bis zu 6,60 Meter, edler rosa Portugallo-Marmor und modernste Technik. Also es ist wirklich... Das ist keine Villa mehr, sondern das ist ein riesiges Anwesen einfach. Und was ich halt so krass finde, ist auch, die haben das eben selber auch Fotos davon auf Social Media gepostet. Und dadurch konnte dann eben rausgefunden werden, hier, ne, ah, das ist ja das Inserat und alles drum und dran. Finde ich heftig, nachdem man so viele Jahre Polizeischutz hatte, deswegen in Dubai gelebt hat, jetzt in Deutschland zurück ist, dass man damit so offen hausiert. Also guck mal, so ein Kollege oder so, bei dem weiß man echt wenig über dieses Privatding. Ich glaube, nur weil Mois irgendwann die Adresse geleakt hat, ist das bekannt. Aber ansonsten weißt du jetzt nicht, wo der genau wohnt. Ich, bei Bushido, bei dem Anwesen musst du einmal durch, wie heißt das, Grünwald oder so, durchlaufen und da wirst du das schon früher oder später, denke ich mal, finden, weil sich das selbst zu den ganzen anderen Anwesen dort wahrscheinlich abhebt.
Das ist wirklich krank. Ich meine, so, man liest es und denkt so, okay, krass teuer. Aber ich meine, so krass teuer wäre halt eine Villa für 5 Millionen oder 10 oder 15, aber 32,9 Millionen Euro. Also, oder auch wenn es zur Miete ist. Ich habe irgendwo gelesen, dass der Bayern-Spieler Harry Kane mal in die Villa ziehen wollte, auch zur Miete, 2023. Und da war die Miete 80.000 Euro pro Monat. Ja. Und er hat dann aber abgelehnt und ist nach Bayerbrunn gezogen, also so günstigerer Ort oder sowas. Ja. Also, ich check halt nicht so, woher hat der die Kohle? Also, ich habe auch gesehen, so als dieser ganze Abu-Chaka-Prozess war und so, da wurden, glaube ich, ungefähr 9 Millionen Euro eingefroren auf dem Konto. Und jetzt ist halt, ich meine, 9 Millionen haben und 33 Millionen für eine Villa ausgeben, sind ja ganz andere Dimensionen. Und es wird halt jetzt spekuliert, wo, keine Ahnung, läuft die Bitcoin-Farm von Anna Maria gestört oder ja, Rheinmetall, also so sein Investment da ab. Also, ich check's überhaupt nicht.
Es ist krass. Also, neulich ist ein Clip viral gegangen, in dem Sido erzählt hat, dass ihm DSDS vor ein paar Jahren 1 Million Euro geboten hat. Und ich würde sagen, Sido, Bushido haben so eigentlich den gleichen Marktwert. Wahrscheinlich irgendwie Bushido jetzt durch dieses Ganze, weil der jetzt eh schon in diesem RTL-Kosmos drin ist, vielleicht hat er da noch mal ein bisschen mehr rauskitzeln können. Aber da kriegst du dann ja auch 1,5 Millionen oder so vielleicht für das. So. Ja. Und dann halt noch die Dokus. Aber das finanziert dir ja nicht diese Villa. Und Musik, also auch mit Musik, der macht, also seine aktuelle Musik, kommt ja gerade noch gar nichts raus und selbst wenn, dann läuft die jetzt auch nicht so heftig. Also das ist schon so nice, dass du dir irgendwie da halt ein bisschen Geld nochmal mitnehmen kannst oder auch mit der Tour und wenn er da ein paar von diesen Premium-Tickets und sowas verkauft, dann ist das natürlich ganz nice, aber das ist ja nichts, womit du dir das so krass finanzieren kannst. Also da frage ich mich schon, woher das ganze Money kommt dafür.
Und vor allem, was man auch noch dazu sagen muss, das wird ja der Zweitwohnsitz von denen.
Ja,
also die bleiben ja in Dubai als Hauptwohnsitz, in Klammern, wo es keine Einkommenssteuer gibt. Ja. Und dementsprechend wird München dann der Zweitwohnsitz. Der darf auch nur eine gewisse Anzahl an Tagen pro Jahr nach Deutschland kommen, weil wenn das Finanzamt herausfindet, dass er häufiger als das in Deutschland war, dann wird es sofort zu seinem Hauptwohnsitz und er muss alles versteuern und sowas. Und das wird dann richtig, richtig, richtig teuer. Also das Finanzamt wird den wahrscheinlich auch ordentlich im Visier haben, denke ich mal, Bekanntheitsgrad und alles und sowas, ja. Aber also das macht es noch krasser, als Zweitwohnsitz 33 Millionen Euro. Was zur Hölle? Was geht da ab?
Das ist echt krass. Er fühlt sich auf jeden Fall schon richtig, also die pushen das ganze Ding auch, ne? Also Bushido hat jetzt so eine Story gepostet, irgendwie von so einer Zeitung, wo dann auch diese Schlagzeile ist mit Villa für 33 Millionen Grünwald, Bushido wird Münchner und dann irgendwie, da sind auch schon Fotos in der Zeitung von diesem Inserat dann abgebildet und dann darunter schreibt Bushido, also hier mal mein Feedback nach den ersten 24 Stunden in Grünwald. Ich bin so positiv überrascht, überall, wo man uns angetroffen hat, Bäckerei, Edeka, Baumarkt, Restaurant, wurden wir mit den Worten begrüßt, willkommen in Grünwald. Das finde ich so nett und wir hätten damit gar nicht gerechnet. Alle Menschen waren mehr als hilfsbereit und freundlich. Vielen Dank für diesen tollen Empfang und auf eine tolle gemeinsame Zeit. Also irgendwie wild, dass Bushido jetzt zum Münchner geworden ist und er hat auch so ein paar neue. Also dann gab es so Stories irgendwie, wo seine Frau gesaugt hat, also so Staub gesaugt hat. Da gab es aber dann natürlich auch direkt ein Wortwitz mit Doppeldeutigkeit bezüglich des Wortes saugen. Also so wie man das halt von Bushido und Anna Maria kennt, wenn ihre Stories hochladen. So dieser Elternhum, also so dieser richtig cringe, so Eltern wollen noch mal raushauen, dass sie irgendwie sechsmal die Woche Geschlechtsverkehr haben oder sowas so. Und dann eben auch so diese, dann auch so seine neuen Jahresvorsätze. Also Bushido scheint schon an der Ehe zu arbeiten. Hat geschrieben, ja, ich gebe zu, dass ich bis gestern noch nie Wäsche gewaschen habe. Gestern war es dann soweit. Habe hier in München freiwillig den Wäschedienst übernommen und möchte jetzt mindestens einmal am Tag für alle kochen. Und danach kam irgendwie so eine Abstimmung in der Story mit so Kochen und Wäsche waschen. Und dann so, eine Option ist cool als Typ oder zweite Option, du bist voll das Weichei geworden, AMK. Das ist einfach so, er ist in seinem eigenen Film.
Ist so. Was ich mich auch direkt gefragt habe, ist so, es gibt ja nicht viele Deutschrap-Größen, die in München leben. Und der mir halt sofort einfällt, ist natürlich Bushidos ehemaliger Kompagnon Shindy. Also so, sind die Chancen auf ein Classic 2 jetzt doch wieder da, weil man so in der gleichen Hood wohnt oder was geht da?
Glaube ich, dass so Shindy so richtigen Absturz darauf hat, dass jetzt Bushido da ist. Ich glaube aber tatsächlich, Shindy hatte nämlich mal so eine Line, ja, dieses so, in meiner Straße wohnt die halbe Nationalelf oder so. Und dann gab es auch schon Gerüchte, wohnt Shindy jetzt in Grünwald oder so, weil da wirklich viele Fußballer wohnen. Siehe auch, Harry Kane hat sich da umgeschaut und so. Aber Shindy wohnt, glaube ich, am Herzogpark, wo eben auch, das ist so ein bisschen mehr Stadtzentrum und nicht Vorort. Aber sonst wäre natürlich sehr wild, wenn die jetzt so plötzlich Nachbarn oder sowas wären.
Krass. Ich meine, an sich sind die ja wieder mäßig cool. Also die waren ja dann so zusammen on stage, dann ging es doch wieder ein bisschen auseinander, aber so, kann mir vorstellen, dass
die. Aber es gab doch zuletzt so eine Shindy-Line, so von wegen, ich brauche kein Bushido mehr, irgendwie sowas in die Richtung. Also ich kann mir vorstellen, also ich glaube, die haben jetzt kein Beef oder so, aber ich glaube, bei denen ist so.
Ja.
So, ja, so man Funkstelle, kann. Ja. So. Aber man könnte auch zusammen Kaffee trinken.
Genau, gehen, das glaube ich auch. Vor allem, also ich komme nicht aus München, ich habe nie da gelebt und sowas, aber was ich so vom Vibe her so mitbekomme über Social Media und so, ist München schon noch mal mehr so ein Dorf als jetzt zum Beispiel Berlin, im Sinne von, es gibt in München so ein paar Plätze, keine Ahnung, so Käfer, Feinkost, was weiß ich so. Und wenn du sowas auf dich hältst in München, so dann bist du da, dann dominierst du so gewisse Zelte am Oktoberfest, dann weißt du, sowas in der Art. Shindy hat doch auch sowas gepostet jetzt an Weihnachten, wie so ein Weihnachtsdinner, ich glaube, in diesem Käfer-Feinkost und sowas.
Stimmt.
Da wird man sich sehen, also da wird man sich über den Weg laufen und so. Und also, Junge, was ist aus Deutschrap geworden? Ich
komm gar nicht drauf klar. Ey, das ist so wild. Also auch so dieses so, jetzt so Flair, der so jahrelang darauf rumgehackt hat, dass Bushido ausgewandert ist, ist jetzt so letztes Jahr selbst ausgewandert, so gefühlt so seitdem nie wieder in Deutschland gewesen, und Bushido kommt jetzt so tatsächlich wieder zurück nach Deutschland so und ist jetzt so Münchner geworden. Aber irgendwie so auf den ersten Blick so voll ungewohnt, aber ich glaube irgendwie, dass das passt, so ich weiß auch nicht genau.
Ja gut, kommen wir mal zu einem ernsteren Thema und einem Thema, wo wir großen Disclaimer auch davor machen müssen, auch, es geht um Gewalt und es ist alles noch nicht bestätigt, also es sind alles Vermutungen, über die wir hier sprechen. Es geht um Luciano und heftige Gewaltvorwürfe, und zwar hat Skodrana, eine, ich glaube, 22-jährige Instagrammerin oder eine Frau, die eben auch auf Instagram aktiv ist, Ende Dezember heftige Gewaltvorwürfe gegen ihn veröffentlicht. Es geht um körperliche Gewalt. Er soll in einem Hotelzimmer sie auf ein Bett geschmissen, gewürgt und verletzt haben. Sie hat dann auch in Instagram Stories geteilt, wo man eben so ein Video sieht von dem verwüsteten Hotelzimmer. Da sind wirklich Möbel kaputt, Sachen eingeschlagen, Blutflecken auf dem Boden. Dann hat sie eine Story geteilt, wo man an ihrem Auge so eine Verletzung sieht, also so eine Schramme, und auch dann so ein Bild, wo wie am Tag danach oder so Luciano so seine beiden Arme so hingehalten hat vor die Kamera, so für ein Foto, und man dann sieht, dass halt sein einer Arm so angeschwollen und ramponiert ist und alles, ja. Und es geht dann noch weiter, dass man sie anscheinend bedroht haben soll. Sie soll nicht zur Polizei gehen, auch so von wegen irgendwie, ja, er ist ein Star, du bist niemand, wenn die mit ihren Anwälten kommen und so weiter. Also, ne, wir besprechen ja gerade alles nur, was sie in ihrer Instagram-Story geteilt hat. Nochmal der Verweis nicht bestätigt. Man soll ihr anscheinend Schweigegeld angeboten haben, was sie anscheinend abgelehnt hat. Und dann ging es auch noch so darum, dass dass Jano anscheinend zu ihr gesagt haben soll, dass er verheiratet sei. Er hat auch so gesagt, ja, ich glaube, räumlich, oder nicht räumlich getrennt, da vermische ich jetzt die Bushido-Sachen, aber so, dass er sich so langsam davon entfernt und so. Und ja, das alles hat sie eben gegen ihn veröffentlicht. Von Luciano gibt es bisher noch kein offizielles Statement. Aber wenn man sich mal auch so ja, ein bisschen in Foren einliest oder vergangene Schlagzeilen anguckt, soll sowas in der Vergangenheit auch schon mal vorgekommen sein, dass es irgendwelche Partnerinnen gab mit Kindern, die er dann betrogen hat oder verheimlicht hat. Und schon ziemlicher Kratzer am Image von Luciano. Ja, alles unbestätigt, aber ja, da merkt man auch wieder dieses, dass man ja doch irgendwie manchmal die Attribute, die man der Künstlerperson zuschreibt, vielleicht nicht unbedingt auch der Privatperson immer zuschreiben kann. Aber ja, alles ja, unbestätigt.
Also auch vor allem, weil Luciano ja so eine Line hat mit so ohne Skandal Top Ten. Ich habe das irgendwie so immer wieder so jetzt aufpoppen sehen, dass Leute sich auch darauf beziehen, weil man das Gefühl hat, dass Luciano in der Vergangenheit, ich kann mich auch dran erinnern, dass einmal schon mal auf TikTok so Vorwürfe online gingen, so von wegen, was du gerade angeschnitten hast. Da ging es so, ey, Kind leugnen oder eben Fremdgeh-Vorwürfe. Und das ist dann auch so ein bisschen im Sande verlaufen. Man weiß ja auch nicht, was da so im Hintergrund passiert ist. Luciano hat sich nie zu sowas geäußert. Ich denke, das ist auch so ein bisschen seine Strategie. Und jetzt eben diese Vorwürfe, wo man wieder nicht weiß, was ist da wirklich dran? Wurde da überhaupt jetzt eine Anzeige abgegeben? Wurde da mit der Polizei besprochen? Ist die überhaupt unterrichtet? Bisher sieht es so aus, als wären diese Vorwürfe einfach nur auf Instagram publik gemacht worden. Und das ist natürlich dann immer super schwer, das einzuordnen so von außen. Ich habe ein paar gute TikToks und Videos dazu gesehen, wo das ganz gut beschrieben wurde. Aber ja, wir wollten das einfach nur mal so wiedergeben, was wir gesehen haben. Wie gesagt, Unschuldsvermutung gilt. Und Luciano hat sich dazu noch nicht geäußert. Und mal sehen, ob er das in Zukunft tun wird.
Ja, irgendwie gibt mir das auch so ein bisschen so, ich weiß, ich habe vor kurzem diese P. Diddy-Doku gesehen. Nicht diese direkten Vergleiche, aber wo es auch um so toxische On-Off-Beziehungen ging, halt auch mit einem großen Star und dann jemand, der irgendwie auch davon profitiert hat, von dem Lifestyle und allem, und dann gab es irgendwie Gewalt und dann war man doch wieder cool miteinander und dann war das eher wie so ein erweiterter Streit, der halt ein bisschen handgreiflich wurde und am nächsten Tag war man wieder gut miteinander und so. Irgendwie hat mir das direkt solche Vibes gegeben, weil man, weißt du, man hatte dieses verwüstete Zimmer, diese Verletzung von der Frau und dann aber wiederum das Foto vom nächsten Tag, als hätte man, also so hat mir das so weit gegeben, wie so, als hätte man sich wieder vertragen und dann so, guck mal, was ging gestern ab, fotografiere mal meine Arme, so, weißt du, so in der Art. Oder auch, es waren halt ganz viele Sprachnachrichten von Luciano drin, wo auch er ehrlicherweise immer wieder betont hat, also das sah für mich so aus wie Sprachnachrichten von einer dritten Person mit Luciano, wo die dritte Person ihn darauf angesprochen hat und er dann aber so gesagt hat, so, nein, Mann, ich habe die nie geschlagen oder sowas, der Streit ist ein bisschen eskaliert und ja, ich habe die so zu fest gepackt und irgendwie, das tut mir auch leid, aber ich habe die niemals geschlagen, auf gar keinen Fall, bla bla und so. Und es also klang so wie so ein privates Gespräch irgendwie und ich weiß nicht,
ja, halt.
Also es waren ja auch so Sprachnachrichten drin von Luciano an sie, die auch, also jetzt mal alles andere ausgeklammert, die auch so klang wie, man hatte halt einen richtig heftigen Zoff, aber er war dann wieder so, ey, komm, lass uns doch treffen, so, tut mir leid, mäßig und eigentlich so lieb und Reue gezeigt. Natürlich rechtfertigt es niemals, wenn man wirklich handgreiflich wurde, aber irgendwie gab mir das direkt solche Vibes, weißt du, wie so eine Beziehung, die halt so sehr toxisch, so safe ist, da ultra viel Scheiße passiert, keine Ahnung, aber so Vibes hat mir das irgendwie gegeben.
Man weiß ja auch gar nicht, was von beiden Seiten so passiert ist, also so insgesamt bei der Sache, so sie zum Beispiel postet selbst, sie hat nur 10% erzählt, was wirklich passiert ist. Bei Luciano weiß man jetzt noch gar nicht die Sichtweise, was aus seiner Sicht gut oder schlecht gelaufen ist. Ja. Ne? Deswegen, man hat einfach so keinen Einblick darauf. Ich glaube, generell gesprochen, so jetzt mal gar nicht auf dieses Thema jetzt mit Luciano und so weiter, so ist es halt einfach immer übelst das Komplexe, die komplexe Situation als, weiß ich nicht, wenn man halt so mit Stars abhängt, weil die einfach ein ganz anderem Machtgefüge haben und auch Machtvorstellungen, weiß nicht, dann ist man vielleicht noch Fan, ist irgendwie verliebt sich dann nochmal anders oder mehr und dann weiß man nie so ganz genau so, ey, wie viele Partner und Partnerinnen sind da gerade überhaupt im Spiel. Also ich glaube, es ist einfach ultra, ultra gefährlich, überhaupt so in diesen Dunstkreis von Stars vielleicht auch zu kommen einfach, was so emotionale Beziehungen angeht und so.
Und vielleicht als noch kleiner Ausblick oder so, also so weit man das jetzt von außen beurteilen kann, hat sie keine Anzeige erstattet. Heißt, da ist jetzt kein Verfahren oder polizeiliche Ermittlung oder irgendwas, sondern erstmal nur diese Vorwürfe. Wer weiß, was da noch kommen wird. Wer weiß, ob Luciano sich irgendwie dazu äußern wird. Und man weiß es nicht, ja. Aber ja, also müssen wir natürlich drüber berichten. Heftiges Ding. Und ich würde sagen, wir kommen zu unserem nächsten Thema.
Yes, genau. Bei Kapi ging wirklich sehr viel in den letzten Wochen ab. So viel, dass wir gar nicht auf alles im Detail eingehen wollen, aber was auf jeden Fall eine große Sache rund um die Weihnachtsfeiertage war, dass es eine sehr spektakuläre Wendung für ein paar Tage gab. Und zwar hat ja Kapi seit Jahren Beef mit Yakari und Kapi hat Beef mit PA Sports. Außerdem haben Yakari und PA Sports seit dem letzten Sommer keine geschäftliche Beziehung mehr und beziehungsweise es gibt noch offene Verträge, aber die sind auf jeden Fall auch nicht mehr gut aufeinander zu sprechen. Das heißt, diese Dreierkonstellation ist jetzt ganz, ganz wichtig. Plötzlich haben sich Kapi und Yakari angenähert und es ging irgendwie so weit, dass im Raum stand, dass Yakari bei Team Kuku sein soll. Anscheinend hat sich sogar King Khalil mit Yakari getroffen und Yakari hat dann mit Kapi öffentlich in Streams telefoniert und hat plötzlich Fitna gemacht, also noch mehr Fitna zwischen Kapi und PA. Das heißt, plötzlich hat sich so angebahnt, dass jetzt Yakari und Kapi gegen PA Sports sind. PA Sports hat gemeint so, ey, er glaubt nicht, dass das ein gutes Team ist. So, ich glaube nicht, dass die sich gut gegenseitig tun. Und irgendwie hatten auch einzelne Team Kuku-Member schon gar nicht mehr so viel Bock auf Yakari. So, auf jeden Fall stand das unter keinen guten Stern. Und tatsächlich hat das auch nur für wenige Tage gehalten. Es sind dann wieder Videocalls geleakt worden, wie sich Yakari heftig am Telefon mit Drilon gestritten hat anscheinend und auch mit Drilons Brüdern. Und diese Aufnahmen sind online gegangen, wie die sich gegenseitig beleidigt haben und dann war das ganze Ding auch zu. Auf jeden Fall, bei Yakari ist, glaube ich, jetzt absolute Abwärtsfahrt angesagt. Ich weiß nicht, wie der das nochmal irgendwie schaffen soll gerade. So, der hat ja das musikalische Talent, aber ich sehe gerade irgendwie, also das war jetzt nochmal ein weiterer Image-Schaden, weil einfach klar ist, mit dem kannst du nicht zusammenarbeiten. Und für Kapi war das aber auch so der Anfang von so Negativschlagzeilen, die jetzt schon dann doch noch mal ein bisschen extremer wieder da waren im Vergleich zu den letzten Monaten, wo ja alles so aussah, dass Drilon zurück als Manager bei Kapi, dass der das irgendwie so in die richtigen Bahnen leitet. Wir hatten zuletzt gesagt, ey, Berlin liebt 3 steht jetzt wirklich in den Startlöchern. Das soll im Januar, soll die erste Single rauskommen. Und jetzt ist wirklich fraglich, ob überhaupt noch Berlin liebt 3 rauskommt, muss man ehrlich so sagen.
Werbung.
Ey, du hast es neulich schon im Jahresrückblick erwähnt. Wie legendär war das Splash-Festival letztes Jahr, bitte? Und eine Story, die mich so nicht loslässt, war, wir wollten ja immer auf diesen Rockstar Energy Tower, weil das war irgendwie so voll der Hotspot. Das war wie so eine zweite Mainstage irgendwie, was da abging, so, ne? Ja. Und einmal war dann irgendwie so Einlassstopp und es waren zu viele Leute oben und dann standen wir dort und mussten so ein bisschen warten und plötzlich meint so der Security, so, weil wir uns irgendwie so mit dem unterhalten haben und gut verstanden haben, meinte der so, warte mal, ich komm gleich wieder. Und dann kam der so zurück und hat uns so 2 Rockstar Energy in die Hand gedrückt, so um die Wartezeit zu verkürzen. Wie so, wie korrekt einfach, dass der kurz weggegangen ist. Und dann durften wir hoch und ich weiß noch, das war so legendär, da wurde dann Besuchstag gespielt und wir waren wirklich direkt neben diesem Bereich, wo die Artists sind und von oben runter rappen und Besuchstag, der Beat geht los und unten einfach so ein Lichtermeer an Handys. Ey, zu krass.
Ey, ich lieb sowas komplett, wenn so Brands einfach solche Events ermöglichen oder solche Happenings, wie nennt man sowas, keine Ahnung, das kann man nicht einfach erzwingen, sondern das hat einfach so gut gepasst und der Vibe war so geil und alle Leute sind so ausgeflippt, aber auch wirklich, wie du sagst, dieses, man hat so lange in der Schlange gewartet, das war schon so ein bisschen dunkel und auf einmal, wie in so einem Film, man kriegt so diese 2 Rockstar-Dosen in die Hand gedrückt, man wird durchgelassen, man geht hoch, die Show geht los und alle drehen durch, das ist wirklich so eine geile Erinnerung. Deswegen, ja, ich freue mich umso mehr, dass wir jetzt dieses Jahr 2026 mit unserer neuen Partnerschaft mit Rockstar Rockstar Energy beginnen dürfen. Es werden so viele spannende Sachen auf euch zukommen. Macht euch gefasst, aber jetzt erstmal ganz viel Spaß mit dem neuen Podcast.
Werbung Ende.
Und so ein bisschen der Startschuss war, dass Drilon so ein Recap gemacht hat am 31.12. so von wegen, ey, was ist jeden Monat passiert? Und da war so ein Foto aus August da, wo Kapi im Krankenhaus war und meint, und da hat Drilon gemeint, so ey, irgendwann 4 Uhr nachts irgendwie mit Kapi im Krankenhaus, weil Kapi rückfällig geworden ist. Das war so das Erste, was ich so gesehen habe, habe auch gescreenshottet, dachte so, ah, krasse Info irgendwie, sehr wild, Kapi anscheinend doch irgendwann mal rückfällig geworden. Interessant auf jeden Fall so. Und dann gab es plötzlich ein Statement, ich glaube, das war irgendwie so 1. Januar oder 31.12., wo Kapi Selfie-Kamera anhat, mit blutverschmierter Nase da ist und irgendwie sowas sagt wie, ja, was ihr wahrscheinlich noch erfahren werdet oder vielleicht auch schon mitbekommen habt, ja, die Gerüchte stimmen, es gibt auch keine Entschuldigung dafür, ich habe sehr viel mit meiner Sucht gekämpft und es ist irgendwie so ein bisschen, kommt so rüber, ja, okay, Kapi ist wirklich rückfällig geworden, aber es war nicht so ganz klar, ob das jetzt so ein altes Video ist aus August, was Kapi halt dann gepostet hat, so, weil Drilon gerade diese Story gemacht hat. So, das war irgendwie dann so die Vermutung von vielen Fans. Dann wurde Drilon wiederum in einer Instagram-Fragerunde gefragt, ey, was ist bei Kapi los? So, warum hat er dieses Video gepostet? Und Drilon hat geschrieben so, macht euch keine Sorgen, so sieht das halt aus, wenn man ein bisschen zu viel Party macht. Und plötzlich waren so die Anzeichen wieder da, dass Kapi aktuell rückfällig geworden ist, also erneut wieder einen Rückfall erlitten hat. Drilon hat dann auch gesagt, ja, keine Sorgen, ne, Miri ist jetzt bald, der fliegt zu ihm und wird sich um Kapi kümmern. Und dann ist ein Livestream online gekommen, wo Kapi irgendwie sehr, sehr lange online war und sehr wirr wirkt. Also ich habe mir das auch teilweise angeschaut, das war wirklich anstrengend dazu zu hören. Kapi redet total leise, hat sehr viele Wortfindungsstörungen und redet eben darüber, dass er sich bei Ashraf entschuldigen will, bei UFO entschuldigt hat und sagt dann irgendwie auch so Sachen wie, ja, er kommt gerade nicht aus der, er will aus der Sucht kommen, aber er schafft es nicht so ganz. Er hat Samra gefragt, hat keine Antwort erhalten. Ich habe damals Samra gefragt, ich habe jetzt Samra gefragt und nicht geantwortet. Irgendwie sagt er das in so einem Nebensatz. Mhm. Und das hat dann plötzlich so für voll viel Fragen gesorgt und vor allem dafür gesorgt, dass das auf TikTok viral gegangen ist. Und dann, was jetzt irgendwie so die dem Ganzen nochmal die Krone aufsetzt, würde ich sagen, ist, dass Samra tatsächlich darauf reagiert hat mit einem schon langen Statement. Und vielleicht willst du das einmal kurz vorlesen.
Yes, genau. Also Samra hat geschrieben, Kapi, mein Freund, ich habe deine TikToks gesehen und es tut mir unendlich leid zu sehen, wie kaputt du bist. Es schmerzt mich wirklich. Wir haben oft miteinander gesprochen und das, was du in deinem Twitch-Stream erzählst, entspricht nicht der Wahrheit. Ich habe dir oft erzählt, dass und vor allem, wie ich es aus diesem Drogensumpf rausgeschafft habe. Nicht, weil es leicht war, sondern weil ich nicht mehr so leben wollte und meine Familie an die erste Stelle gestellt habe. Meine Karriere war vor ein paar Jahren so beschädigt, dass ich mich entscheiden musste, entweder der weiße Teufel oder der Weg Richtung Familie und Frieden. Ich habe mich für den zweiten und den einzig richtigen Weg entschieden. Am Ende, mein Bruder, kann ich dir nicht helfen, so sehr ich es auch will. Ich kann dir Liebe geben, so viel ich kann, und dir aufmunternde Worte schenken. Aber rauskommen kannst nur du selbst. Weder deine Familie, noch Ashraf, noch Drilon oder sonst irgendwer kann diesen Weg für dich gehen. Nur du musst diesen Weg beschreiten und wirst es schaffen. Ich habe nie aufgehört, an dich zu glauben. Ganz im Gegenteil. Ich habe oft für dich gebetet und gehofft, dass du es schaffst. Doch ich habe das Gefühl, dass dich immer wieder etwas ins Verderben zieht. Meine abschließenden Worte an dich. Möge dein Wille und der liebe Gott dir helfen und dir Licht in dieser Dunkelheit schenken. Niemand verdient es, sich selbst so zu zerstören. Liebe Grüße, Samrushka.
Ja, Mann, sehr heftig. Also nach diesem Statement ist für mich jetzt wirklich die Frage, kommt Berlin lebt 3? Weil man muss ja irgendwie sagen, ne, Samra hat immer gesagt, Berlin lebt 3 kommt nur auf clean. Kapi gefährdet das ganze Ding jetzt zum einen dadurch, dass er rückfällig geworden ist, aber zum anderen halt auch, dass er live geht, wenn er drauf ist und dann auch noch solche Kommentare zu Samra macht, wodurch Samra sich dann genötigt gefühlt hat, selbst ein Statement zu machen, weil wahrscheinlich die ganzen Fans ihn bombardiert haben. Und dadurch entsteht doch jetzt so voll unnötiger Stress eigentlich, wo kein Stress sein müsste.
Ja, also wirklich, ich meine, an sich, wenn Samra konsequent bleiben würde, dürfte Berlin lebt 3 nicht kommen, weil, ne, er hat ja selber gesagt, kommt nur, wenn du clean bist. Und irgendwie Irgendwie sind es so viele Fragezeichen, die da auf einmal jetzt wieder im Raum stehen. So also wie du sagst, warum macht man so einen Stream? Also, aber gut, wahrscheinlich war halt drauf und hat halt einfach diesen Stream gemacht. Auch die, es kamen dann so Stories von Drilon und so weiter, die auf mich so gewirkt haben wie, ey, das war nicht mit uns abgesprochen. Miriton, also der, ne, der da auch irgendwie mit drin ist in diesem ganzen Team Kuku, der fliegt gerade schon zu Kapi und wir kümmern uns um dem. Der ist dann 24-7 in Betreuung bei Miriton und sowas. Also sowieso, ey, so, wir haben das nicht kommen sehen, dass der jetzt diesen Stream macht und alles, ja. Andererseits denke ich mir dann auch wieder so, es soll ja diese Doku rauskommen über Kapi. Und irgendwie denke ich mir so, ey, also einerseits so safe, dem geht's gerade nicht gut, so Punkt, ja, so safe, das tut mir sehr leid für den. Andererseits denke ich mir dann so, ey, wenn du so eine Story machst von wegen, mir geht's nicht gut und du willst da so drüber reden und halt klarstellen, ey, mir geht's nicht gut, so, was ist das Erste, was du machst? Du wäschst dir dein Blut aus dem Gesicht. So, keine Ahnung, sonst welchen Grund hat es denn, blutig die Story zu machen? Außer halt irgendwie so, ja, keine Ahnung, kannst du sagen, willst du die Wahrheit zeigen oder so, aber so an sich, es gibt mir das dann wiederum so Vibes, so ey, ist es dann vielleicht doch für die Promo, für die Doku, hat man vielleicht abgesprochen, so ein bisschen sowas zu machen wie, ey, Drilon hat ja als erstes gepostet über diesen Rückfall von Kapi. Hätte man nicht machen müssen, hat er gemacht. Dann kam dieses Video mit dem mit dem Blut im Gesicht und sowas, ja, was wiederum alt sein könnte oder neu und sowas, aber vielleicht ist es dann dazwischen schief gelaufen, dass jetzt dieser Stream rauskam und so, und es ist einfach so, irgendwie ist es für mich so Kapis Gesundheit an sich und seine Drogensucht, dann ist irgendwie das nächste Ding ist so Berlin lebt 3 und das dritte Ding ist so die Doku und diese drei Sachen stehen irgendwie so, wenn das eine schlecht läuft, wird die Doku vielleicht gehypter, wenn das aber die Berlin lebt 3 unwahrscheinlicher umgequetscht ist, so irgendwie, das ist wie so ein Dreigespann irgendwie.
So, es ist so irgendwie verworren miteinander, weil ich würde sagen, so ey, wenn jetzt so Berlin lebt 3 nicht existieren würde, nicht da wäre und jetzt gerade nicht dieses Samra-Ding wäre, dass die das überhaupt machen wollen, dann könnte man sagen, ja okay, das ist jetzt gerade vielleicht ein krasser Promo-Move, den Drilon und Kapi da irgendwie planen, aber so ergibt es wieder keinen Sinn. Ich meine, das würde kein Fan feiern, wenn jetzt der Promo-Move wäre, hier Samra macht so ein Statement und dann kommt Berlin lebt 3. Also, hä, so, das macht so keinen Sinn mehr. Und ich check's halt auch nicht. So, vor allem dieses blutverschmierte Video ist ja auch so ein bisschen so, ihr werdet es sowieso erfahren, die Gerüchte stimmen. Ehrlicherweise, kein Mensch hätte davon erfahren, wenn Kapi irgendwie alleine druff auf Zypern in einem Stream ist. Ja. Wer soll das groß verraten? Oder vielleicht ist irgendwas noch, was weiß ich, vielleicht hat Yakari und Kapi zusammengeballert oder ich habe keine Ahnung. Mhm. Also vielleicht gab es irgendwie Angst, dass das einen Feind irgendwie verraten könnte und deswegen hat Kapi das so gepostet. Aber es ist halt wirklich so komisch, weil halt kurz davor Drilon diese unnötige Information rausgegeben hat, dass Kapi im Sommer schon rückfällig geworden ist. Also es macht hinten und vorne so wenig Sinn.
Vor allem, also das eine war ja ein Livestream, das heißt, so geht's ihm jetzt im Moment, weil sonst hätte man ja so sagen können, okay, das sind irgendwelche alten Aufnahmen, die jetzt noch pushen, um dann aber so dieses, ey, und jetzt ist er clean und die Doku kommt und Berlin lebt 3 kommt und sowas, ja. Aber dadurch, dass das halt live ist, weiß man jetzt, wie es ihm geht. Und ehrlicherweise, also wir beide waren live bei dem Konzert, als Samra Kapi rausgeholt hat und die zusammen abgegangen sind und ihr Hurakan und alles gerappt haben. Und das war so der Vibe, wo ich dachte, oh mein Gott, Berlin lebt 3 kann kommen. Das kann so geil werden, die beiden wieder vereint und alles. Aber das jetzt zu sehen, hat für mich Real Talk, so Berlin lebt 3, jetzt schon nachhaltig so krass geschädigt. Weil wenn es rauskommt, wirst du denken, okay, das ist halt einfach nur ein Kommerz-Move. Der Junge ist komplett noch auf Drogen, der ist auch nicht wie früher auf Drogen sozusagen, sondern dieses aufgedreht und bla bla, wo man ne, gar nicht wusste damals so, dass es so krass, so schlimm um ihn steht, sondern das ist dieses so, ey, der kriegt keinen geraden Satz mehr raus, dann spielt er irgendwie Musik ab, probiert dazu zu rappen, nach einem Part kann er nicht mehr weiter rappen und so, das ist so traurig anzusehen. Wenn jetzt Berlin lebt 3 rauskommt, wäre das so eine Farce, also so ein, geht nicht, kannst du nicht machen einfach. Also, und selbst die Doku wäre ja nicht wie bei Hafti so aus dem Nichts und man sieht diese Lions-Geschichte, sondern jetzt mit so, man sieht jetzt, wie es, weißt du, irgendwie ist es so, boah, so unangenehm zuzusehen.
Ey, 100 Pro. Kapi hat da auch übrigens noch Infos rausgehauen, wo er eigentlich so unsere Vermutung bestätigt hat, so, ne? Also, er hat irgendwie in einem Stream drüber geredet und hat dann so gesagt, so, hier dieser Trailer, der ist halt nur rausgekommen, weil er Angst hatte, dass sonst viele sagen werden, ey, jetzt wo Haftbefehl eine Doku macht, machst du auch eine. Also er hat so bestätigt, dass diese Doku halt schon seit einem Jahr gedreht wird und oder schon seit über einem Jahr und dass man hat so raushören können, dass er so voll diese Panik hat, dass Leute halt sagen, ja, okay, Haftbefehl macht eine Doku über sein Drogenproblem und jetzt machst du genau das Gleiche so. Also dass da diese Unsicherheit einfach besteht bei ihm.
Ja.
Denk mir auch die ganze Zeit, ich schätze eigentlich Drilon so ein und dieses Team Kuku-Team, dass die wissen, wie eine geile Promo für Berlin lebt 3 abläuft und wie für ein geiles Album. Ich glaube, was halt so krass reinscheißt, ist, dass Kapi die ganze Zeit seinen Casino-Deal hat und er deswegen Livestreams machen muss. Und durch diese ganzen Livestreams und dadurch, dass man ihn die ganze Zeit sieht, ist er ja überhaupt so präsent. Weil ich finde zum Beispiel, Samra ist ja auch hier und da präsent, der postet auch Stories, aber insgesamt hat Samra bisher eine Hörprobe von Berlin lebt 3 rausgehauen und sonst nichts. Und Kapi spoilert halt die ganze Zeit, weil der ja gucken muss, dass der genügend Streams, Zuschauer hat in seinen Streams und die ganze Zeit Schlagzeilen machen muss, weil das halt den Casino-Deal pusht. So, das ist eigentlich so das Hauptproblem dieser Casino-Deal. Wenn der nicht wäre, wäre ja auch das Beste zu sagen, ey Kapi, komm, Handy weg, Stream weg, dann kann auch niemand mitbekommen, wenn du rückfällig wirst, weil ganz im Ernst, wenn er 10 Jahre Junkie ist, ich kann mir schon vorstellen, dass es einfach schwer ist, clean zu bleiben. Da gehört halt viel Wille dazu, aber ich glaube nicht, dass du es schaffst, so clean zu bleiben und klarer Kopf, wenn du halt auch die ganze Zeit dieses hast, fuck, ich muss heute wieder streamen und dann chillst du im Stream und bist vielleicht nur auf Haste-Joints, aber alle schreiben, oh mein Gott, du siehst fertig aus und dann fängt so dein Kopf an zu rattern und denkst, okay, und wenn dann plötzlich einmal alle deine Jungs weg sind, dann besorgst du dir was, so, keine Ahnung, so, Stream aus, Casino-Deal, weg damit und einfach jetzt mal so auf Berlin lebt 3 und die Doku konzentrieren und das dann mit volle Karacho rausbringen und vielleicht dazwischen in eine Klinik oder so gehen, wo eh mal Handyverbot ist. Und so ist, glaube ich, der einzige Weg, wie der da rauskommen kann.
Ja, ich finde es halt auch so traurig, wenn man so sich das überlegt. Also zum Beispiel, wenn man jetzt den Vergleich zu Haftbefehl zieht, der hatte ja die ganze Zeit sein Hype oder so, sein Status war die ganze Zeit Top-Top-Level und sowas, ja. Mhm. Dann hat er auch die ganze Zeit eigentlich seine Familie, seine Kinder, seine Frau, die nach wie vor da sind und alles, auch mit Höhen und Tiefen und sowas, aber alles irgendwie so da, weißt du, der ist so immer noch da, der hat da so einen Grund, okay, der hört jetzt auf, wenn er denn aufgehört hat, seine Familie fängt ihn auf und so weiter, so irgendwie so ein gutes Umfeld, man weiß, der hat viele Freunde und der, so, du weißt, wie ich meine, ja. Und bei Kapi hat man aber auch so ein bisschen so das Gefühl, was sehr traurig ist, mit so, okay, der ist so, der hat sich von seiner Frau getrennt irgendwie, er lebt da, seine Kinder leben ganz woanders. Irgendwie ist er ja nur in dieser Villa in Zypern so abgeschirmt von allem irgendwie. Jetzt kommen Leute, um ihn da so zu betreuen, aber der ist ja nicht mehr so, weißt du, der ist ja nicht mehr so, ey, ich geh jetzt feiern und ballern und zieh durch Berlin mit meinen 18 Jungs und was weiß ich was, sondern so, weißt du, der so irgendwie hat man das Gefühl, der ist in einer sehr schlechten Position, um zu recovern, um wieder zurückzukommen und alles irgendwie. Also natürlich muss der in eine Klinik, der muss irgendwie betreut werden und alles, aber das tut mir auch so leid, von außen zu sehen, wie es ihm geht, weil der ist ja jeden Tag in diesen Streams. Man sieht ja, wie es ihm geht. Der ist ja nicht wie Haftbefehl ein halbes Jahr verschwunden oder noch länger, sondern der ist so, die ganze Zeit sieht man, wie es ihm geht und das ist einfach so traurig zu sehen. Deswegen, ja, ich hoffe irgendwie, ich hoffe wirklich, er schafft es da raus. Ich hoffe wirklich, er fängt sich. Ich hoffe, es kommt Berlin lebt 3. Ich hoffe echt, dass es ihm bald wieder gut geht.
Ja, und ich glaube wirklich, dass was ihm halt fehlt, ist dieses Family-Ding und so weiter. Ne? Also bei einem Haftbefehl kann man ja sagen, ey, da hat wahrscheinlich ein großer Teil beigetragen, dass halt seine Frau an seiner Seite geblieben ist. Wie man das jetzt so bewerten will, ist ja letztendlich auch einfach deren Sache so, ne? Aber das hat ja ihm auf jeden Fall sehr viel Stärke gegeben. Und ich glaube, das macht, ey, keine Ahnung, wir kennen jetzt Kapi nicht, wir wissen nicht, wie die aktuelle Situation ist. Sind die jetzt gerade zusammen oder getrennt? Das ging ja auch ein bisschen hin und her. Aber man hat das Gefühl, dass er gerade im Moment nicht ganz so viel Kontakt mit seinen Kindern und mit seiner Family hat. Und ich glaube, so eine gesunde Beziehung wäre so richtig, richtig wichtig für ihn, um darauf aufbauen zu können und irgendwie daraus auch wieder Stärke zu holen. Ich meine, bei einem Samra hat man das halt auch gesehen, aber klar muss da auch die eigene Willenskraft sein und am Ende muss man halt auch in der Lage sein, selbst wenn es scheiße läuft und selbst wenn man alleine ist, dass man es dann irgendwie auch packt.
Ja,
keine einfache Situation auf jeden Fall, aber man kann Kapi, glaube ich, für 2026 nur wünschen, dass er es ja mit seinem Umfeld schafft, clean zu bleiben, clean zu werden und sich um sich kümmert und vielleicht mal so ein bisschen dieses Social-Media-Game dafür weglässt, so das macht, glaube ich, nur mehr Kopf kaputt, als dass das irgendwie hilft.
Ja, also, das waren jetzt auf jeden Fall ein paar heftige Dinger. Ich hoffe, dass wir es wieder so ein bisschen auffangen können gegen Ende. Aber es ist viel passiert, ihr merkt es. Und ja, wir haben ein wildes Jahr vor uns in jeglicher Hinsicht. Deswegen an der Stelle nochmal ein frohes Neues. Nächste Woche hören wir uns wieder Montag mit einer neuen Folge und möglicherweise einem ganz neuen Format. Checkt auf jeden Fall unsere Kanäle ab, ob auf Instagram für tägliche Deutschrap-Nachrichten, ob auf YouTube mit crazy Interviews, wie zum Beispiel Sierra Kid. Es ist so ein geiles Interview geworden. Guckt euch den ersten Teil an, den zweiten Teil an, Nate57 Interview. Und ansonsten folgt dem Podcast. Wir hören uns, wie gesagt, nächste Woche wieder. Frohes Neues nochmal und bis dahin.
Yes, wir hören uns nächste Woche. Macht's gut, frohes neues Jahr, startet weiterhin gut rein. Bis dann.